Jesse.
Ready und alive und
jetzt.
Und jetzt.
30 Minuten Marabu-Musik.
Marabu.
Не была она гламурною дивой, да и с родословной не очень. И не думала, как быть ей счастливой, работала днем и ночью.
Занималась всем сразу и нами, поднимала на саботусов юных, как могла кормила и одевала, последнее отдавала.
Мы капризничали, но своротили, а она всегда нас думать учила. Иногда дарила джинсы и жвачку, только нам хотелось больше и много. А мы думали, она ошибалась, про нее заговорили обидно. А она в глаза нам молча смотрела и, вздохнув, потом ушла насовсем. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Не кормила трюфелем с пармезаном, только тем, что ей зато были книги. Нас на музыку и спорт провожала, уставала, но во всем помогала.
Отправляла в море и в стройотряды, в институты, космос, олимпиады. И учила нас всего добиваться, ставить цели и дерзко к ним рваться.
А мы думали, она ошибалась, про нее заговорили обидно. А она в глаза нам молча смотрела и, вздохнув, потом ушла насовсем. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости. Родина, мама моя родина, моя советская родина, моя мама, прости.
Olivier Gigasmanov und Alexander Marschall. Neu im Team, auch ein Alexander aus Rostov am Don. Er berichtet für uns regelmäßig aus Russland. Rostov am Don liegt nur 100 Kilometer vom Donbass entfernt, auch wenn Liz Truss meinte, es läge in der Ukraine. Diese Politiker sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Sophia Rotaru.
Thank you.
Mehr mit Manfred Maurenbrecher gleich. Das ist die neue Single von Deichkind.
Ist Marke sein, kein Modell mit langen Schritten. Das Blut, einzig Trost sind kleine Hunde. Ein feines Fräulein wäre gut, ein feines Fräulein wäre toll. Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll, ich bin auch gar nicht wählerisch. Am Ende der Geschichte muss sie nicht nicht klug sein, nein, sie muss nicht reich sein, doch um eines möchte ich bitten.
Gleich weiter auf Marabu mit Manfred Maurenbrecher. Deutschland hat einen Rio-Reiser-Platz. Dazu dünstet sich aus Hartmut Runge auf seinem persönlichen Blog. Gott und die Welt heißt dieser und hat die schöne Überschrift: Gott war immer da, wo ich fehlte, wo ich ihn brauchte, fehlte er immer. Macht kaputt, was euch kaputt macht, schrie Rio Reiser einst dem von ihm verhassten Staat und den bundesdeutschen Establishment entgegen, und ausgerechnet dieser Staat vereinnahmt den Sänger jetzt in Form des letzten Sargnagels von Tonsteine Scherben. Ich möchte den Vorgang zum Anlass nehmen, Originalextrakte eines Interviews mit Rio Reiser von 1988 zu senden und ein Interview mit einem Künstler, der Gitarrist war auf der letzten Tour der Tonsteine Scherben, Rio Reiser persönlich kannte, Dirk Schlömer. Ein Interview, welches ich persönlich führte. Dirk ist Hörer und Abonnent dieser Audiodatei. Lieber Dirk, wenn du noch persönlichen Sermon zum Rio Reiser Platz hinzufügen möchtest, ruf mich an. Weiter aus dem Text von Hartmut Runge. Die ungelernte Wichtigtuerin Claudia Roth, die nach 2 Semestern Theaterwissenschaften ihr Studium abbrach, gerierte sich in den 80ern als Managerin der Rio Reiser Band und führte die Band erfolgreich in die Pleite. Ob sie als Managerin auch die Verantwortung für die Insolvenz der Band übernommen hat, ist nicht bekannt. Jetzt arbeitet sie mit dem ihr eigenen Un- oder Empörungswissen jedenfalls an einer noch größeren Pleite. Jetzt ist Deutschland dran. Auch nutzt jetzt die notorische Schwätzerin ihr Ministeramt, um in abstruser Verlogenheit den erklärten Gegner dieses Staates für diesen Staat zu vereinnahmen. Ein Rio-Reiser-Platz in Berlin soll jetzt dem dummen Volk suggerieren, Rio Reiser war einer von uns. Rio Reiser ist tot, er ist auch kulturell tot, denn das, wofür der stand, haben Roth und Co. erfolgreich in einen US-amerikanischen Vasallenstaat verwandelt. Die Vereinnahmung durch Claudia Roth und den durch sie repräsentierten Staat kommt einer Leichenschändung gleich. Und die Linke, deren Mitglied damals noch PDS, Rio Reiser wurde, weil er die feindliche Übernahme der DDR durch das bundesdeutsche Kleinbürgertum als zutiefst schändlich empfand, klatscht offenbar noch Beifall zu diesem Kulturbetrug. Es muss ein Wunder sein, ein wunderbares Wunder sein. Der Hit der letzten Tonsteine-Scherben-LP, damals auf Tour mit Rio Reiser, Dirk Schlömer. Aus unserem Interview ein Extrakt.
Ja, es gibt einen Haufen schöner Erinnerungen, denn das war eine wunderbare Zeit, in der Rock'n'Roll noch, sag ich mal, naja, nicht unschuldig war, aber doch noch recht jugendhaft. Und, okay, wenn ich jetzt eine Anekdote rauspicken soll, das sind schon, müsste ich schon einen Moment überlegen. Eine schöne Geschichte war zum Beispiel, wir sind auf der letzten Tour von Hannover nach Berlin gefahren und ich bin zu Lanrue gegangen, dem Gitarristen, ja, dem anderen Gitarristen, dem Songwriter, dem Songwriting-Partner von Rio Reiser, und habe ihm gesagt, so gut haben wir noch nie gespielt.
Dafür ja.
Info, wir hatten drei große Tourneen hinter uns, über 200 Auftritte, und die Band war einfach heiß gespielt. Also jeder Abend war gut. Und dann habe ich gesagt, das ist doch eine Schande, wenn wir jetzt wieder auseinandergehen für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr. Lass uns das aufnehmen. Und dann hat die Uferfabrik uns das Geld vorgestreckt, um drei Konzerte mitzuschneiden. Und aus diesen wunderbaren, legendären Konzerten von 1984 sind alle drei Live-LPs oder CDs, die es im Laufe der Jahre gegeben hat, dann entstanden.
Das ist doch auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Claudia Roth war damals eure Managerin, gell?
Ja, ich war genau zur selben Zeit bei den Scherben wie Claudia.
Da werden ja manchmal Witze gemacht. Eine Frage habe ich auf jeden Fall, die kann man natürlich nicht genau beantworten, aber mal aus dem Bauch raus. Ja. Was hätte Rio gesagt zur Zeit heute? Hätte er auf die Mächte der Pharmaindustrie hingewiesen?
Frage. Die stellt sich jetzt wieder, und anstatt sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen von wegen Impfgegner oder ja, Impfung nein oder ja, sollte man lieber sehen, dass schon wieder das Geld in dieselben Kassen fliegt, nämlich in die der großen Konzerne und der Superreichen, ja. Da sollte man vielleicht mal sich auch solidarisieren.
Wir brauchen jemanden wie Rio.
Ja, es gibt natürlich kaum noch Integrationsfiguren, die so viele unterschiedliche Menschen, jetzt sage ich mal, zum Beispiel Heteros, ja, und Schwule, Schwarze, Weiße zusammenbringt und Ältere, Jüngere vereint, um zu sagen, wir haben dasselbe Ziel. Das ist für mich auch das Hauptproblem bei den ganzen Protesten. Das ist so wahnsinnig diffus. Vielleicht fehlt so eine Figur. Das kann sein.
Das ist ein Wunder.
Zurück zum Text von Hartmut Runge auf dem Blog Gott und die Welt. Rio Reiser ist es nicht gelungen, kaputt zu machen, was uns kaputt macht. Dafür ist es jedoch Claudia Roth gelungen, ihn gleich zweimal kaputt zu machen, einmal als Managerin von Tonsteine Scherben und einmal durch die Assimilation ins bundesdeutsche Establishment. Pfui Teufel. PS, so viel steht allerdings fest, wenn Rio Reiser König von Deutschland wäre, wäre Claudia Roth nicht Deutschlands Kulturministerin. Wir wollen Rio Reiser selbst hören. Ein Interview 1988 aufgenommen für das Fernsehen der DDR. Anlass war das Konzert von Rio Reiser in der Werner-Seelenbinder Halle. Geführt hat das Interview Alexander Lemberg, der viel mit Rio Reiser teilte. Die erste Frage drehte sich darum, ob Rio Reiser seine Fans verraten hatte, indem er auch Liebeslieder sang.
Na, das finde ich bescheuert, das macht mich auch traurig, vor allem, weil sie dann nicht verstehen, also sie geben sich als Fans aus und sind es eigentlich nicht, weil sie nicht versuchen zu verstehen, was der Reiser da gemacht hat, weil das hat schon alles seine Logik. Ich habe mir auch was bei gedacht und ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich will jetzt meine Millionen haben, mich interessiert die Politik ein Scheißdreck, ich will jetzt Geld verdienen. Sowas gibt es. Misstrauen ist immer berechtigt und angesagt gegenüber Leuten. Aber Tatsache ist, ich glaube auch, dass ich genug getan habe, um zu zeigen, dass das nicht das ist, was ich machen will. Dass es mir nicht darum geht, dass ich unbedingt eine Villa da oder dort haben will. Ja. Und deswegen macht mich das ein bisschen, kränkt mich das. Es kränkt mich, ganz einfach. Ja.
Wir haben es bei uns im Programm gehabt und wiederholen es jetzt auch noch in Einzelteilen. Dieses Superkonzert im Wembley-Stadion für Nelson Mandela. Du warst nicht dabei, wenn man dich gebeten hätte, hättest du da mitgemacht?
Na, sicher hätte ich da mitgemacht. Aber das ist nun mal, da muss ich dir, also eine Sache, jeder hätte mitgemacht. Also jeder, der nicht vollkommen auf den Kopf gefallen ist, aus zwei Gründen. Erstens mal, weil alle dafür sind, dass Nelson Mandela freigelassen wird. Alle Künstler, die ich in der BRD kenne, dafür sind. Also keiner ist, na gut, vielleicht Dieter Bohlen, vielleicht ist der, aber noch nicht mal der, nein. Also nein, wirklich, ich kenne wirklich keinen. Also ich kenne da keinen wirklich, der so bescheuert ist, der für Apartheid ist oder sowas. Also das kenne ich keinen. Höchstens er sagt, mich interessiert Politik nicht. So. Aber trotzdem, da wäre jeder dabei gewesen. Und da muss ich dir aber noch eine Sache sagen. Es wäre auch jeder dabei gewesen, weil es einfach ein wahnsinniger kommerzieller Effekt ist.
Es ist ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich
weiß nur eins, und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht.
Ein Bio-Reiserplatz in Berlin. Ein Text von Hartmut Runge. Ein Interview mit Dirk Schlömer. Ein Interview mit Rio Reiser, aufgezeichnet 1988 in Berlin, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik.
Zauberland ist abgebrannt und brennt nach.
Radio Marabu. Radio Marabu.
Mit Manfred Maurenbrecher im Interview zum Buch Der Rest ist Mut. Wir haben ja gerade ein bisschen über den Rias gesprochen. Also ich kann mir vorstellen, es gab Leute, die fanden die Idee nicht so gut, in die Lieder von Van Morrison reinzuquatschen. Das sind die in Berlin-Ost gewesen, in der Hauptstadt der DDR, die mitschneiden wollten.
Ja, aber ich treffe immer wieder Leute, auch in Berlin-Ost oder in Leipzig, die mir sagen, diese Sendung war, diese sechs Folgen waren großartig. Also ich habe das sogar jetzt mal digitalisieren lassen, weil jetzt so viele immer fragen, kann man da irgendwie noch ran?
Ja, die Archive gibt es ja.
Ja, ja, klar, genau. Und ja, klar, wer nur was mitschneiden wollte, der war da falsch bedient.
Ich war auch ein großer Rias-Hörer in den 80er Jahren und ich war dann ziemlich entsetzt, als der Rias im Prinzip professionalisiert wurde. Das war so 1985, als dieses Durchlaufprogramm Rias 2 kam, fand ich grauenvoll damals. Und vorher war ich sehr begeistert, kann ich mich erinnern, das war meine Zeit, war ich so 83, 84 und ich habe ihn aus Hof bekommen, auf UKW auch, ja. In Erfurt ging das auf UKW. Und da war ja durchaus so ein Programm, dass da zwei, drei Stunden Wortbeiträge liefen oder Literaturprogramm. Und dann kam halt der Jugendnachmittag, der aber richtig spezialisiert war. Ich weiß noch, Dienstag kam die Independent Top 20 aus UK. Das war eine relativ geile Geschichte mit Gregor Rotschalk da auf jeden Fall. Aber das wurde dann alles sehr, sehr düster wegformatiert. Auch eigentlich eine schlimme Erinnerung. Und ich glaube, in dieser formatierten Zeit wäre sowas wie Van Morrison 5 Stunden kaum noch möglich gewesen. Vielleicht auch im ersten, vielleicht noch.
Ja, vielleicht nachts irgendwann. Also ja. Na, Rias gab es ja gar nicht nur eins und zwei oder so. Da gab es ja nur einen.
Nee, es gab zwei Rias. Rias 1 und Rias 2, ja. Doch.
Ja, stimmt. Ja, ja.
Ich glaube, 2 hat sehr, sehr lange das vom ersten mit übernommen. Ja. Und nur einzelne, das war dann so in den 80er Jahren, wurde das dann mehr Programm. Wir hatten ja gerade einige Namen gehabt. Dieter Dehm fällt mir natürlich noch ein. Ihm hast du ja mal ein Lied gewidmet, gar.
Die Lücke, ja klar.
Ja.
Aber da kannte ich ihn noch gar nicht. Also Dieter und ich haben uns kennengelernt 85, aber davor gingen schon immer Gerüchte rum, was für ein Teufelskerl der doch ist. Einerseits voll in der Friedensbewegung, in der SPD, so ein Zampano, und gleichzeitig schreibt er Hits für Klaus Lage, für Anne Heiges. Und ich hab mir viel über ihn erzählen lassen und habe so eine Art Parodie eines Arbeitstages von ihm geschrieben als Lied. Und als wir uns dann mal kennengelernt haben, hat er gesagt, woher ich das alles wusste. Und er fand das Lied toll und es passte genau auf ihn. Also es war irgendwie, hat mir sehr gefallen, dass er nicht beleidigt war oder so.
Auf welchem Album ist das dann drauf?
Auch auf dem Feueralarm.
Dann spielen wir das jetzt noch, sprechen aber vorher noch über eine letzte Figur aus dieser Zeit. Das ist nämlich eine interessante, dem gelang nämlich der ganz, ganz große Hit, was natürlich auch so ein bisschen Schub gab für die Plattenfirmen, deutsche Künstler zu unterstützen. Herbert Grönemeyer war das.
Na, den habe ich zweimal kennengelernt und beide Male war ich wirklich erstaunt über seine Gradlinigkeit und Offenheit. Und es ist nicht so mein Ding, was er macht, aber ich finde, das spricht völlig für sich und ist auch völlig klar, warum das so einen Riesenerfolg hat.
Wir spielen jetzt die Lücke.
Ich kam vom Hambacher Staatsbankett und fuhr entlang am Rhein. Ich blätterte im Jubiläumsheft, da fiel es mir wieder ein. Du hattest mich bei der Konferenz so selten.
du die Aktion gegen Kriegsspielzeug erklärtest wie eine scharfe Braut. Irgendwo muss eine Lücke sein, eine Lücke für uns zwei. Ein Takt, der einfach runterfällt und den halte ich mir frei. Ich musste an diesem Abend noch ins Koordinationsbüro nach Bonn. Frauenmarsch nach Wien und Reagan-Besuch und die Bilanzen der Buttonproduktion. Ich entwarf einen Aufruf für Behinderte und Schwule, doch ich war nicht mehr so recht dabei. Dann kam noch der Typ von Christen Schweigen für den Frieden und wir redeten bis nachts um drei. Irgendwo muss eine Lücke sein, eine Lücke für uns zwei. Ein Tag, der einfach übrig bleibt und den halt ich mir frei. Am Flug nach Hamburg, zu Rororo, telefonierte von dort wegen Bochum mit den Bots und belastete mein Spesenkonto. In der ESG war ein Abrüstungshungern und ich machte eine Stunde mit. Abends dann bei Biermann schwärmten wir vom Prager Frühling und den Mädchen aus Madrid. Und da fielst du mir wieder ein mit dieser Lücke, die Lücke für uns zwei. Ein Tag, der einfach runterfällt und den halt ich mir frei.
Ich weiß, du nimmst das ernst, du spürst die Angst ganz echt. Deine Leute vom Schwarzwälder Bundschuh, die nennen mich Medienknecht. Aber trotzdem hast du mich so angeschaut, ich denke oft zurück. Du bekommst bestimmt keinen Friedensnobelpreis für diesen geilen Blick.
Und ich weiß, da wird die Lücke sein, die Lücke für uns zwei. Spätestens am Tag, wenn die Bombe platzt, habe ich ein paar Stunden frei. Ey, hoppla.
Mit Manfred Maurenbrecher durch die 80er Jahre. Im Winter 1985, es war ein kalter Winter, wurde die dritte Platte produziert. Erinnerung daran?
Im Winter 84 zu 85.
84 zu 85, meine ich auch, ja.
Ja, viele. Das waren 6 harte Arbeitswochen voll wunderbarer Einfälle. Die Lieder, wir haben das da wirklich anders gemacht, als man es eigentlich macht. Wir haben als erstes die Reihenfolge der Lieder festgelegt, aufgrund der Demos, die ich gemacht hatte, und haben Bänder genommen mit den Start- und Endpunkten und dazwischen immer noch Platz gelassen, 1-2 Minuten zum nächsten Titel, und haben verabredet, dass man alles in einem Rutsch durchhören soll und dass es wie so ein großes Hörbild wird und dass nicht nachher noch irgendein Lied an den Anfang wandert und man die Reihenfolge am Schluss festlegt, sondern dass man sich daran hält. Und das war, ist gelungen. Also das war irgendwie was Besonderes und hat uns daran auch gefesselt und war ein bisschen fast wie Film machen.
Dann frage ich gleich mal nach einem besonderen Titel vom Album.
Also ich finde, der Anfangstitel, den finde ich hochinteressant, Höchste Zeit, weil da spricht nämlich eigentlich ein Terrorist, der eine junge Frau davon abhalten will, sich in einem Gebäude aufzuhalten, auf einer Party, die demnächst in die Luft gesprengt wird. Das haben viele nicht so entschlüsselt, und aber schon, dass wir uns gesagt haben, wir fangen mit diesem Lied an, gefällt mir.
Auf dieser Party, Hier sind die Mächtigen des Landes. Bist du nicht ein wenig fremd hier? Ey, du kennst mich noch nicht. Gib mir deine Hand und geh mit Ross auf die Veranda. Die Sterne und die Lampions werfen Schatten auf die Wände. Komm weg hier und frag nichts. Es wird Zeit und sag nichts. Bitte glaub mir, höchste Zeit. Du musst mich nicht verstehen, ich weiß, mir fehlt in diesem Kreis sowas wie Charme. Da führt der Konsul von Südafrika den Vizekanzler sanft in seinem Arm.
Zeit vom dritten Album, viel zu schön, Manfred Maurenbrecher. Das war ja vielleicht so ein bisschen deine erfolgreichste Zeit in den 80er Jahren, so ein kleiner Höhepunkt künstlerisch, aber auch vom Erfolg. Der Titel viel zu schön lief auch oft im Radio, den kannte ich sogar vom Rias damals.
Ja, also die hat am meisten verkauft von allen LPs, die ich je gemacht habe, und war tatsächlich, finde ich, auch künstlerisch was Besonderes. Habe ich danach auch nie mehr gemacht. Und könnte man sich überlegen, ob man so ein Experiment nochmal probiert am Ende. So, wäre interessant.
Ja. Du hast etwas später im Buch auch schon mal über deine finanzielle Situation gesprochen, von fünfstelligen GEMA-Beträgen. Also es war eine Zeit, in der du dich, glaube ich, sehr wohl gefühlt hast.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich nie, komischerweise, obwohl ich ja doch überhaupt keinen massentauglicher Künstler bin, habe ich finanziell eigentlich nie dramatische Probleme gehabt. Es kamen immer Aufträge und damals bündelten die sich. Damals war es wirklich so, dass ich Sachen ablehnen musste, weil es nicht mehr zu schaffen war, so viel zu schreiben und hier noch was und da noch ein Text und so. Also das war eine Zeit, wo wo ich das erste Mal eigentlich so viel Geld zur Verfügung hatte, um auch einfach mal, wenn ich dazu Zeit fand, mal 10 Tage nach Kreta zu fliegen. Oder so. Also wo früher, 10 Jahre vorher, war so eine Reise nach Kreta ein riesiges Projekt. Und man musste sich überlegen, wie kommt man günstig hin und wieder zurück und so. Und dann war es, du gehst zum Flughafen, nimmst dir einen Flug nach Athen und dann guckst du weiter.
Also die guten 80er Jahre. Über Reisen wollte ich mit dir sowieso sprechen. Du reist nämlich sehr viel und sehr gern. Das wird vielleicht die Fridays for Future Bewegung nicht ganz so sehr freuen, aber Reisen finden in deinem Buch doch relativ breite Beachtung. Wo reist du denn am liebsten hin?
Naja, eine Weile war ich sehr gerne in, da, wo jetzt Krieg ist, in der Ukraine. Also ich bin nie in den Ostteil gekommen, aber bis Odessa. Und ich finde, das ist ein tolles Land eigentlich. Hoffentlich bleibt noch was davon übrig.
Ja, das kann man natürlich sagen, ja, ja.
Und dann, also in den letzten Jahren waren wir mehrmals auf Kuba. Und das hat uns auch immer sehr gut gefallen. Ja, davor, in der Zeit, wo das Buch spielt, war es eher Griechenland und ein bisschen Portugal. Also eigentlich ist Reisen für mich der zweite Beruf fast. Also ich bin auch jemand, der gerne übers Reisen schreibt. Habe ich zwar noch nichts veröffentlicht, aber könnte ich machen. Also ich könnte, es gibt so ein Ukraine-Tagebuch über eine Reise, die ich da alleine gemacht habe im Winter. Das könnte man, glaube ich, könnte auch andere interessieren.
Ja, auf jeden Fall, da hast du ja auch einen Titel geschrieben und bei Kuba denke ich natürlich an den Fuhrmann. Den dürfen wir hier aber nicht spielen, denn wir sind ja in den 80er Jahren, dummerweise. Da haben wir aber eine andere Erinnerung aus deinem Buch Band für Afrika, Nackt im Wind. Da habe ich jetzt was erfahren, was ich gar nicht wusste. Da durften nur Künstler mitmachen, die über 20.000 verkaufte Alben auf der Kante hatte. Herwig Mitteregger war dabei, du aber dann nicht.
Ich nicht, nee.
Unglaublicher Vorfall. Du hast aber vor der Gedächtniskirche zu Berlin gesammelt für die Aktion.
Ja, ja. Und wurde da auch ein bisschen angegiftet von irgendwelchen Leuten. Und als dann dieser Titel Nackt im Wind rauskam, der ja von Grönemeyer und Niedecken zusammengeschrieben wurde, war die Reaktion der jungen Journalistinnen und Journalisten, gerade in Berlin, aber auch anderswo, so höhnisch und die fanden es so peinlich, dieses Lied, dass ich dann insgeheim ein bisschen froh war, dass ich da gar nicht mit bei war.
Es war auch noch eine andere Art von Journalismus. Auch das beschreibst du, den Übergang, dass Leute von der Taz dann zunehmend Richtung Spiegel tendierten. Also das, ja. Die zweite Hälfte der 80er Jahre hatte schon ein bisschen mehr, sagen wir, Schulterpolster.
Ja, ja, also das fing, dieser Lifestyle-Journalismus setzte sich durch und bei diesen ganz Jungen auch so eine, ja, so eine unempathische Art gegenüber Kunst, also die eigentlich mehr alles von Spott und Zynismus geprägt.
Falco hat das so ein bisschen zum Ausdruck gebracht.
Ja, stimmt, genau.
Kann man sagen, ne? Too free for 1, 2, 3, es ist nichts dabei, wenn ich euch erzähle die Geschichte. Mitteregger sagte was sehr Lustiges über die Gedächtniskirche, da musste ich auch noch einmal schmunzeln, man solle einfach den Stumpf abtragen. Wie stehst du denn zu dem Gebäudekomplex als alter Berliner?
Ach, also ich habe so schöne Erinnerungen auch an diese Diskussion 1967, 68, als alles so aufbrach, dass ich das eigentlich so haben will, wie es ist.
Ich muss sagen, ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich bin kein Kirchengänger oder Atheist von Gottes Gnaden, wie man halt im Osten halt war. Aber in die Gedächtniskirche, also in diesen runden Kubus hineinzugehen und wenn sich dann der Straßenlärm völlig auflöst, wenn man drinsteht, finde ich atemberaubend. Erinnert mich ein bisschen an den Palast der Republik im Osten, da war es ähnlich. Du bist von draußen vom Gequirl und vom Lärm und bist du da rein und wenn sich die Türen hinter dir schlossen, war auf einmal wie so eine gedämpfte Ruhe.
Ja, kann sein. Also ich war da früher auch öfter drin, jetzt schon jahrelang nicht mehr. Aber also mir hat das Gebäude eigentlich immer gefallen. Ich fand aber die Bemerkung von Herwig auch sehr lustig.
Wir kommen gleich zum vierten Album. Damals wurde der CBS-Vertrag auch verlängert. Das war, glaube ich, eine glückliche Zeit. Ja. Dann kamen noch zwei weitere Alben auf dieser Plattenfirma. Es gibt eine Sache, da bin ich ein bisschen neidisch. Ich war nämlich in den 80er Jahren recht begeistert von Bruce Cockburn. Der war ja in der DDR sehr bekannt, da sein Video lief im Fernsehen. Der trat auf beim Festival des politischen Liedes und du hast dich mit ihm mal unterhalten.
Ja, und zwar hatte ich ja diesen tollen Rockpalast-Auftritt. Mhm. Toll, weil das ein Riesenangebot war. Ich hatte den Redakteur Rüchel, Peter Rüchel, kennengelernt und der hatte gesagt, komm, dich hole ich dahin. Und da war eben nicht 20.000 die das Limit, um in den Rockpalast zu kommen, sondern eigentlich mehr Interesse oder nicht oder Qualität oder nicht. Und das war eine gemeinsame Veranstaltung mit der Band mit Bruce Cockburn. Also wir waren zusammen bei zwei Acts und in Hamburg in der Markthalle, es waren 900 Leute da. Und das war einer der aufregendsten Geschichten überhaupt für mich, würde ich sagen, in meinem Leben. So, also die Nervosität möchte ich nicht allzu oft erleben. Nicht da.
Welchen Titel wollen wir schon mal spielen vom 86er Album, vom vierten Album?
Reisende.
Reisende, das passt zu unserem Gespräch. Davor spielen wir jetzt aber mal musikhistorisch Nackt im Wind von der Original-Vinyl-Single und den wunderbaren Bruce Cockburn mit Lover in a Dangerous Dream.
War damals nach der Razzia. Wir hatten beide blaue Flecken vom Fallen und die Haare waren länger. Wir rannten zufällig die gleiche Richtung. Wir sahen überall die Augen von Spitzeln und der Kreis wurde enger. Da war ein Jagen um uns rum. Oh komm, dreh dich nicht mehr um. Luft in einem Supermarkt. Wir sahen die wunden Lippen der Kassiererin und ihre fliegenden Finger. Du sagtest, wir sind auf einer Reise. Wir schauen uns das nur an. Oder war's nur ein Tag, als ich bei dir lag, da fuhr die Welt durch dieses kalte Zimmer. Wir sahen Jahrhunderte von Menschen ziehen, wir waren der Wanderer und die Zauberin, und wir kannten uns schon immer. Wir würden alles dafür geben. Reisende. Dich am Bahnhof stehen, du trägst einen Hund im Arm und du siehst müde aus. Du hast die Augen wie früher und wie du mich anschaust jetzt, erkennst du mich wieder. Wir sind auf einer Reise. Wir schauen uns das nur an. Thank you.
dann nach links. Stößt unsere Fantasie an Grenzen. Und wo die stumpfen Schreie sind.
In Labyrinthen unvorstellbar. Eiskalter Höllenlavastrom.
Wer keine Gnade kennt, nur zuschlägt. Der selten zögert, nie verschont.
Wir fordern Wunden unserer Ahnen. Unsere Stumpfheit im Tribut.
Keine Gefangenen, die Parole. Ihr wird bezahlt mit Fleisch und Blut.
Im Wind, der brüllt und wütet. Immer kommende Menschenfrust.
Nackt im Wind, der planlos tötet. Weil er weiß, dass man ihn schnell vergisst.
Gebete an Dämonen, Götter, anscheinend interessiert die nicht,
dass unsere Abendbrotkulisse auf Karten auf die neu gemischt.
Wir werfen Münzen hoch und warten, dass weder Zahlen noch Kohle kommt,
damit auch diesmal keiner schüttert und jeder sein Gewissen schont.
Nur ein paar Breiten gerade südlich und dann nach Osten weint ein Kind.
Noch ehe die Stadt hier ausblinkt, verhungert es, stirbt nackt im Wind.
Weil er weiß, dass man ihn schnell vergisst.
Nackt im Wind, der brüllt und wütet. Immer kaum der Menschen frisst. Nackt im Wind, der Plan ist tötet.
Weil er weiß, dass man ihn schnell vergisst.
Dass man nicht schnell
nackt im Wind, der brüllt und wütet. Im Orkan der Menschen frisst.
Nackt im Wind, der planlos tötet. Weil er weiß,
dass man nicht schnell vergisst.
Nackt im Wind, der brüllt und wütet. Im Orkan der Menschen frisst.
Weil er weiß, dass man ihn schnappt im Wind, der Brüll.